Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen sind diesmal Katrin Berkenkopf, das bin ich, und ich bin Redakteurin des Versicherungsmonitors, und mir gegenüber Herbert Fromme, der Herausgeber. Hallo Herr Fromme.
Hallo Katrin Berkenkopf.
Wir sprechen ja hier eigentlich immer über das, was alles so kürzlich passiert ist. Jetzt sprechen wir aber zuerst mal über das, was alles nicht mehr passiert, weil die Regierung auseinandergebrochen ist und das Auswirkungen hat für diverse Gesetzesvorhaben, die eigentlich bis zum kommenden Jahr noch weitergetrieben werden sollten. Und das betrifft auch die Branche.
Genau, das Altersvorsorgegesetz ist wahrscheinlich tot. Also ich glaube nicht, dass irgendwer das noch will.
Da gab es ja auch Einigkeit bei der Tagung zur betrieblichen Altersvorsorge.
Ja.
Jetzt, wo die Regierung gebrochen ist, ist sie sich einig mit der FDP, dass dieses betriebliche oder Betriebsrentenstärkungsgesetz nicht mehr kommen wird.
Und interessant ist ja, es hatten ja die Fondsanbieter einen größeren Erfolg eingeheimst in der Vorbereitung des Gesetzes, indem sie Auszahlungspläne, indem die gleichgestellt wurden.
Wo es um die private Altersvorsorge
genau,
ging, ja.
Mit Lebensversicherungen, Versicherer haben argumentiert, dass nur eine lebenslange Rente richtige Altersvorsorge ist. Ja, und dieser Sieg der Fonds ist erstmal weg. Also ob die unter der nächsten Regierung nochmal so einen Sieg einfahren, wird sich zeigen. Ist sowieso unklar, wie das dann geht. Diesmal war es ja so, dass die Regierung so eine Expertengruppe eingesetzt hat, wo alle möglichen Leute mitgeredet haben, und auf deren Votum beruhte dann dieser Gesetzentwurf. Ob die nächste Regierung das wieder so macht oder ob sie einfach das, was gemacht werden muss, per Order durchsetzt, keine Ahnung.
Hängt vielleicht auch davon ab, wo Herr Tonka, der ehemalige FDP-Staatssekretär, jetzt hingeht und wie gut er dann bei der neuen Regierung lobbyieren kann, oder?
Ja, wenn er irgendwo
hingeht. Wäre das nicht so ein Fall, der schön in die Branche wechseln könnte, wie wir das bei der FDP in der Vergangenheit ja schon öfter gesehen haben?
Ja, wir hatten Herrn Döring, der war Generalsekretär und wurde dann...
Und Daniel Bahr.
Wurde dann Chef der Wertgarantie. Das ist ein Versicherer in Hannover, der macht Garantieversicherung und Tierkranken. Ja, und Daniel Bahr ist bei der Allianz Private Kranken gelandet, genau. Also ja, könnte alles sein. Ich weiß nicht, ob Herr Tonka da Ambitionen hat oder sowas. Also erstmal wird er nicht sofort Vorstand irgendwo. Da achtet die BaFin schon drauf. Er muss immer dann eine Runde machen als Generalbevollmächtigter, mindestens ein Jahr. Und wahrscheinlich ist er in der Rolle für die Versicherungsbranche viel weniger wert, als wenn er wieder in der Politik aktiv ist. Ne? Also ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass er jetzt da sofort das Politikschiff verlässt und auf das andere Schiff Versicherungswirtschaft überwechselt.
Ja, der Bund der Versicherten hat jedenfalls quasi schon mal gebeten, dass man doch nicht wieder ganz von vorne anfängt, egal welche Regierung dann im nächsten Frühjahr sich bilden wird, sondern auf dem aufbaut, was es schon gibt. Denn Sie haben es erwähnt, es gab schon diverse Sachverständige, die sich zusammengesetzt haben und Gutachten und den ganzen Prozess, wo alle beteiligten Parteien sich sowohl zu diesem Aspekt private Altersvorsorge wie bei der Betriebsrente äußern konnten. Das jetzt wieder ganz von vorne aufzurollen, ist natürlich...
Ja, man muss ja auch sehen, wer die nächste Regierung stellt. Das deutet vieles darauf hin, dass die CDU die stärkste Partei ist.
Aber da braucht man noch nicht mal eine Kristall.
Ja, aber ist nicht sicher im Moment in der Politik. Und viel hängt davon ab, zum Beispiel, ob dieser Krieg in der Ukraine noch lange dauert, wenn der beendet wäre.
Ja gut, also im Januar wird Herr Trump Präsident. Er braucht einen Tag.
Ach,
könnte bis
mal.
Februar durch sein.
Schauen wir mal. Aber wenn der beendet wäre, würde das viel Wind unter den Flügeln von AfD und Wagenknecht wegnehmen. Also ich bin sehr vorsichtig, irgendwelche Wahlergebnisse vorherzusagen. Man muss ja auch sagen, dass wenn man die letzten 70 Jahre Bundesrepublik betrachtet, dann waren die SPD eigentlich immer freundlicher zu den Versicherern als CDU. Also das ist im letzten Jahr ein bisschen anders. Da geht es vor allem um die Fragen der Provisionen und sowas. Aber der SPD liegt dieser Gedanke des gemeinschaftlichen Teilen des Risikos näher als der CDU. Und Riester-Rente war eine SPD-Geschichte. Walter Riester war ein SPD-Minister.
Ja, wobei Riester wurde ja jetzt auch so gar nicht wirklich angepackt. Ne?
Ja, aber ich meine nur, das war damals ja der Versuch, eine private Altersvorsorge neu zu organisieren. Und das lief darauf hinaus, dass es voll auf die private Versicherungswirtschaft ging. Die Fonds haben ein bisschen was gemacht. Und das hat ein SPD-Minister gemacht. Der erste Finanzminister unter der SPD-Regierung, das war 69, Alex Möller, war ein Versicherungsvorstand, Chef der Karlsruher Versicherungsgruppe.
Ich glaube, das würde sich heute kein Versicherungsvorstand mehr antun, auf diese Position zu wechseln.
Naja, der war SPD-Mann die ganze Zeit. Das ist eine ganz witzige Sache. Der Möller war 36 bei der Karlsruher und nach dem Krieg waren alle Vorstände, die noch da waren, alte Nazis. Und er war eine Ebene unter Vorstand oder war schon, ich glaube, er war noch nicht im Vorstand. Da haben die Amerikaner gesagt, der ist älter SPD-Mann, der ist unbelastet, der war vorher Gewerkschaftsfunktionär, den machen wir jetzt zum Chef. Und dann wurde der Chef der Karlsruhe und ist das auch lange geblieben, bis er dann gewechselt ist in die Vollzeitpolitik. Und wir haben mit dem auch indirekt ein bisschen zu tun, weil einer unserer Wettbewerber ist die Zeitschrift Versicherungswesen und die hat Alex Möller 46 gegründet.
Okay, aber da gab es ja den Versicherungsmonitor noch nicht, das wollen wir ihm jetzt nicht anlassen.
Nein. Ja, es war ja auch eine sinnvolle Sache, sowas zu machen. Also das hat aber auch ein SPD-Politiker und Lebensversicherungsvorstand gemacht.
Ja, jetzt sollte das Sozialpartnermodell ja eigentlich weiter geöffnet werden, damit eben auch Menschen, die in kleineren Unternehmen arbeiten, davon leichter profitieren können. Und das fällt auch erstmal weg.
Also keine leichten Zeiten. Das wird kommen. Es wird eine Reform kommen. Meine Hauptsorge ist nicht, wie diese Reform aussieht. Meine Hauptsorge im Moment ist, was in den USA abläuft. Und da gibt es viele Sachen, die mich besorgt machen. Aber was mich vor allem besorgt macht, ist, dass die neue Regierung wohl die Bankenregulierung dramatisch reduzieren wird. Also sie wird denen sehr viel mehr Freiheiten einräumen. Das hat Trump schon mal gemacht. Das war 2018. Und wir hatten als Folge 2023 diese mittlere Bankenkrise in den USA, wo die kleinen Regionalbanken auf einmal kopfüber gingen. Und wenn
da war er aber gerade nicht dran. Da kann er jetzt nicht
aber
rausreden.
Das waren seine Gesetze, die Entbürokratisierung, die das gemacht hat. Und wenn die jetzt im großen Stil die Banken freilassen, sozusagen so machen, was sie wollen, ist es ganz sicher, dass wir in 5 bis 10 Jahren eine gewaltige Finanzkrise kriegen.
Aber was bedeutet das für die Versicherer?
Sie sind immer bei so einer Finanzkrise mitgefangen. Also die haben Geld angelegt in Aktien, die abstürzen können. Sie haben Anleihen, die mit Zinskapriolen belastet werden würden. Also diese Unsicherheiten für den Versicherer, niedrige Zinsen haben sie hingekriegt. Steigende Zinsen kriegen sie auch gerade irgendwie hin. Aber Unsicherheiten, Fluktuationen, starke Volatilität, das ist Gift für einen Versicherer, der ja sehr langfristig anlegen muss und auszahlen muss.
Also es sind jetzt vor allem die Kapitalanlagemanager der Versicherer, die da nervös sind.
Ich wäre nervös, aber vielleicht freuen sie sich auch, weil sie im Moment wahrscheinlich bessere Anlagemöglichkeiten kriegen. Aber wenn da so eine Krise angerührt wird, dürfte das ein anderes Kaliber haben als das von 2023.
Woran ja aber auch, egal welche Regierung dann bei uns kommt, erstmal nichts ändern kann.
Nö, man könnte sich so ein bisschen abschotten, man könnte nicht jeden Unsinn mitmachen. Das macht auch, glaube ich, die EU nicht. Aber das Problem ist natürlich, wenn die Amerikaner Free for All machen im Bankenbereich und die Europäer an der Regulierung festhalten, dann fließt natürlich sehr viel mehr Kapital zu den US-Banken und die können entsprechend im Weltmaßstab anders auftreten. Das ist natürlich so, dass der Kapitalfluss dann die Deregulierung belohnt.
Jetzt haben Sie mich gezwungen, meine seit einer guten Woche durchgehaltene Realitätsverweigerung hier aufzugeben.
Wieso?
Und mich den harten Realitäten zu stellen. Aber das habe ich aus Mental Health Gründen gemacht.
Ach so. Okay. Aber geht's wieder?
Ja, weiß ich noch nicht so. Aber Kapitalanlage, das ist schon okay, da kann ich mich nicht beschäftigen.
Kapitalanlage ist, die Kapitalanlage wird eine Hauptwirkung sein. Und sonst haben die Amerikaner natürlich in der jetzigen Regierung auch immer was gegen bilaterale Abkommen, wie das Rückversicherungsabkommen, das es ja gibt zwischen EU und den USA, wo man sich gegenseitig die Verlässlichkeit der Aufsichtssysteme zusagt und dadurch zum Beispiel die Europäer viel weniger Bargeld hinterlegen müssen als bis vor ein paar Jahren, dieses Collateral. Also das ist auf der Kippe, das kann gekippt werden und dann haben wir da auch eine muntere Auseinandersetzung, wer dereguliert am besten.
Gibt es denn ohne die großen Europäer genügend Kapazität auf den Rückversicherungsmärkten?
Ist ein Faktor. Stört ja die US-Regierung prinzipiell nicht, weil dann der Staat alles macht. Also das sind ja, diese Regierung ist ja für Verschlankung des Staates, hat aber gleichzeitig vor, dem Staat unglaublich viel aufzubürden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass sie das stören wird. Also sie werden dann halt sagen, ja gut, dann müsst ihr halt unsere Bedingungen akzeptieren, dann dürft ihr ja weiter Geschäft zeichnen.
Dann kommen wir doch mal zum Klein-Klein des deutschen Wirtschaftsalltags. Was hat Sie diese Woche sonst noch beschäftigt?
Oh, Finlex, ein Digitalbroker für Financial Lines, D&O und sowas, trennt sich vom Viertel der Belegschaft. Die sagen, es ist ein bisschen weniger, aber egal, die haben 130 Leute und um die 30 sollen gehen. Wenn es 25 sind, weiß ich nicht. Der größte Teil in der IT.
Das ist ja erstaunlich.
Ja, aber die Begründung ist, die bauen eine große Plattform. Da haben sie gebaut, jetzt sind sie fertig, da brauchen sie nicht mehr so viele Entwickler.
Ah, okay.
Das ist natürlich ein Argument.
Aber die werden wahrscheinlich gerne von den Versicherern dann genommen, würde ich jetzt
Schauen
für die Menschen
mal.
Persönlich hoffen.
Marketing haben sie auch eingedampft und aus jeder anderen Abteilung 2 Leute. So wurde mir das von Quellen im Haus mitgeteilt. Ja, die Unternehmensleitung sieht das ein bisschen anders, aber wir werden mit denen jetzt nochmal ein Interview machen und das die andere Sichtweise da auch erklären.
Ist das eine unternehmensspezifische Entwicklung oder sagt das was über den Markt?
Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es damit zusammenhängt, dass digitale Makler immer noch, gerade in dem Bereich Financial Lines, D&O, es nicht leicht haben, weil die Versicherer gerne Bedingungen und sowas bauen, die 1000 Sonderlocken haben und die kannst du schlecht auf deine Plattform packen. Die haben Wording und unter dem Wording geht das auch mit dem Vergleichen und so, aber ansonsten ist das noch nicht bewiesen, dass das digital wirklich gut geht. Und die jetzigen Probleme können auch damit zusammenhängen. Das weiß man aber nicht so genau von außen. Aber ansonsten glaube ich persönlich, dass der Arbeitsmarkt sich dreht.
Ja, ich habe von der Kollegin auch gehört, die die Talangs-Pressekonferenz zum dritten Quartal verfolgt hat, dass die auch sehr zurückhaltend waren bei der Frage, ob sie Arbeitsplätze abbauen werden. Also wenn man da nicht Nein sagt, heißt das ja eigentlich...
Man wird es tun, genau.
Wir checken schon, wie viele.
Ja. Im Moment ist ja so die Ansage, ja, also und bei uns gehen so viele in Ruhestand, da können wir gar keinen entbehren, weil wenn die im Ruhestand sind, dann brauchen wir jeden, der jetzt da ist. Und die KI, ja, die wird auch keinen Arbeitsplatz überflüssig machen, weil so viele Leute in Ruhestand gehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die technischen Entwicklungen und der ökonomische Druck, der Kostendruck dafür sorgen wird, dass die Zahl der Beschäftigten in der Versicherungsbranche zurückgeht.
Also kann ich nachvollziehen. Ich muss allerdings mich auch erinnern, dass Sie schon vor 2 Jahren gesagt haben, dass der Markt sich dreht.
Sehen Sie mal. Aber das ist jetzt unfair, ein Gespräch von vor 2 Jahren zu erinnern. Man, könnten
ja, wir wo wir doch tagesaktuelle Berichterstattung genau. machen, ist das eigentlich, spielt das keine Rolle.
Es wird doch keinen mehr, was ich vor 2 Jahren
gesagt habe. Fragen wir doch einfach noch schnell, ob es auch noch gute Nachrichten gab.
Ja, es gab gute Nachrichten. Wir hatten ein paar interessante Personalien und eine davon lag mir besonders am Herzen, weil ich auch direkt betroffen war. Es gibt seit 2001 einen Verein der Versicherungsjournalisten, so um 30 Leute, macht nicht viel, lädt einmal im Jahr einen Promi ein für ein Gespräch und ansonsten ist er da für den Fall, dass ein Versicherer sich gegenüber einem Mitglied zu frech benimmt. Wir hatten mal einen Fall, da hat ein früherer GdV-Vorsitzender Folgendes gemacht. Ein Kollege hat ein Buch geschrieben, das ihm nicht gefallen hat und er hat dann persönlich und mit Hilfe von anderen bei Verlagen angerufen, bei denen dieser Kollege als freier Journalist arbeitete, hat sie aufgefordert, ihn zu kündigen. Das fanden wir nicht gut. Da sind wir hingegangen zu dem GdV-Präsidenten und haben ihm gesagt, das geht nicht. Und diesen Verein gibt es also. Und der, wie gesagt, um die 30 Mitglieder, nichts Großes. Und der hatte seit 2012 war Philipp Krohn der Vorsitzende. Krohn ist bei der FAZ und hat da lange die Versicherungsthemen betreut. Jetzt beschäftigt er sich aber viel mehr mit Nachhaltigkeitsthemen, Sustainable Finance, und hat deswegen den Vorstandsvorsitz abgegeben. Und wir haben eine neue Vorsitzende da, das ist Susanne Schier vom Handelsblatt, da freuen wir uns sehr drüber. Und eine weitere Kollegin, Monika Lier, hat aufgehört im Vorstand und für sie wurde Maximilian Volz gewählt von Platobrief. Ansonsten im Vorstand Thomas List von der Börsenzeitung, Steffen Weyer von dpa AFX und meine Wenigkeit für Versicherungsmonitor und Süddeutsche Zeitung.
Nicht überraschenderweise.
Gut. Doch, ich habe ihn mitgegründet, mit Rita Lantsch haben wir zusammen. Rita Lantsch ist unsere Ehrenvorsitzende. Wir hatten eine gute Mitgliederversammlung und der Stargast war Frau Wiens von der BaFin. Man spricht ja immer unter 3, da wird nichts veröffentlicht, auch nicht hier im Podcast oder sowas. Aber wir haben uns 2,5 Stunden sehr gut mit ihr unterhalten.
Die hat sie jetzt schon ein paar Mal positiv überrascht, seitdem sie ernannt wurde, ne?
Die ist, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass sie so geradeaus da ist und ihre Vergangenheit so ein bisschen hinter sich lässt als Vorstandsmitglied von einem Versicherer.
Dann haben wir doch noch ein positives Ende gefunden.
Ja.
Danke für das Gespräch heute, danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.